Ja, man hatte in den 90er Jahren die Vorstellung, dass die Welt durch Wettbewerb und eventuell auch durch Privatisierung besser wird und dass man da auch Einrichtungen der Daseinsvorsorge unter dieses Prinzip unterordnen kann. Und so hat man dann eben 1994, vor 30 Jahren, die Bahn, also die Reichsbahn und die Bundesbahn nicht nur zusammengeführt, das war ja sinnvoll, sondern gleichzeitig in eine Aktiengesellschaft überführt und diese Aktiengesellschaft sollte Gewinne machen. Und so funktioniert die Bahn seitdem. Also wir haben etwas, was dem Gemeinwohl dienen soll und immer wieder diese Erwartung, das muss doch dem Gemeinwohl dienen, die Bahn muss doch pünktlich sein, das ist kein Gewinnziel. Pünktlich sein spielt für die Gewinne keine Rolle. Oder die Infrastruktur muss intakt sein, aber die Bahn interessiert sich eben nur für diese Bilanzziele. Und das ist das Desaster, das wir haben.
Was hat denn eben diese Gewinnorientierung für konkrete Folgen für die NutzerInnen des Bahnverkehrs?
Also die konkreten Folgen sind, dass die Bahn unpünktlich ist, dass es viele Zwischenfälle gibt, dass es Zugausfälle gibt, dass es Strecken gibt, auf denen sich die Verbindungen immer weiter, sag ich mal, verlängern. Also quasi der Zug braucht nach regulärem Fahrplan immer länger. Und all das, weil die Infrastruktur marode ist. Das heißt, es gibt keine Überholgleise mehr, es gibt ganz viele Langsamfahrstellen, es gibt ein überlastetes Netz, das quasi über seine Kapazitätsgrenzen hinaus betrieben wird. Und das führt zu unglaublich vielen Störungen. Und das ist, was wir immer so spüren. Es gibt so einen gängigen Spruch, da sagt der eine zum anderen, weißt du, was mir neulich in der Bahn passiert ist? Und dann sagt der andere, ja. Der muss gar nicht erst zuhören, was er sagt, weil das ist ihm auch schon x-mal passiert. Die Bahnhöfe verfallen, kommt auch noch dazu. Das ganze System ist wirklich ein bisschen scheußlich und unattraktiv geworden, obwohl die Bahn an sich eine wunderbare Angelegenheit eigentlich ist. Und das führt wiederum dazu, dass die Leute viel weniger mit der Bahn fahren, als sie könnten. Es gibt andere Länder, in denen im Verhältnis zur Einwohnerzahl, im Verhältnis zu den gefahrenen Kilometern viel mehr Bahn gefahren wird, die Schweiz oder sogar Japan. Das heißt also, wenn man eine ganz unattraktive Bahn macht, dann fahren die Leute mit dem Auto oder fliegen mit dem Flugzeug. Und das ist unsere Realität und das ist auch eine klimapolitische Realität. Das heißt, die Anteile des CO2-Ausstoßes der Treibhausgase im Verkehrsbereich steigen weiter, obwohl sie drastisch sinken müssen.
Sie sind jetzt einerseits auf die Pünktlichkeit, dann aber eben auch auf die Auswirkungen auf unsere Klimaziele eingegangen. Und so ein bisschen der Konsens war, wenn wir ein unattraktives Bahnnetz schaffen, wird es auch weniger genutzt. Hinzu kommt ja noch der Digitalzwang, der gerade für ältere Leute einfach auch schwierig ist. Was können Sie dazu vielleicht noch sagen?
Ja, das ist jetzt noch nicht seit 30 Jahren, sondern das ist eine neue Angelegenheit, dass die Bahn auf dieser Digitalisierungswelle mitfährt und zwar auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Das heißt also, man muss, wenn man einen Geschenkgutschein hat, muss man ein Kundenkonto anlegen. Wenn man diese abnutzt, dann werden quasi Cookies gesetzt und man wird ausgeforscht. Man muss viel mehr Angaben machen, als notwendig sind. Und wer überhaupt, sage ich mal, das Smartphone auf diese Art und Weise gar nicht nutzen will oder keins hat oder sich kein Kundenkonto über einen Computer anlegen will, der wird vom Bahnfahren oder von bestimmten Serviceleistungen ausgeschlossen. Also man hat die Wahl, entweder gibt man mehr Datenpreis, als man möchte, oder man kann nicht alle Serviceleistungen nutzen, kann nicht alle Sparpreise bekommen. Oder man hat auf der anderen Seite die Wahl, entweder man schafft sich nochmal einen Computer an oder man nutzt den auf eine Art und Weise, wie man es nicht möchte. Oder man hat wieder das Problem, keine Vergünstigungen über die Bahncard, über Supersparpreise. Und das finden wir wirklich überhaupt nicht im Sinne der Bahnkundinnen und Kunden und auch nicht im Sinne der Digitalisierung. Das ist ja unnötig. Das ist wirklich ein Digitalzwang, den man zurückweisen muss. Man kann eine Bahncard auch auf Pappe drucken und da kann ein QR-Code drauf sein. Das funktioniert genauso. Und man muss dazu kein Kundenkonto anlegen. Und wenn die Bahn Plastik sparen will, das ist so ihr Argument, sie sagt, ja, die Bahnkarte ist aus Plastik und da muss man jedes Jahr eine neue verschicken. Wieso? Wieso muss man jedes Jahr eine neue verschicken? Die kann weiter gelten. Die kann man wieder aktivieren. Das alles ist problemlos möglich. Also wir wehren uns dagegen. Wir versuchen deutlich zu sagen, das ist Daseinsvorsorge. Das muss auch auf der digitalen Ebene inklusiv sein. Alle müssen die Möglichkeit haben, gerade alte Leute fahren ja vielleicht nicht mehr so viel Auto, zu Recht. Und dann werden sie damit konfrontiert. Das ist wirklich ein Unding und wird von uns zurückgewiesen. Und nicht nur so irgendwie, sondern wir sagen, Leute, unterschreibt da unseren Aufruf. Wir werden dann zu Wissing gehen und diese Unterschriftensammlung übergeben. Wir haben uns den 3. September ausgesucht. Da ist Volker Wissing 1000 Tage im Amt. Also bis dahin müsst ihr quasi verstanden haben, was wichtig ist und was blödsinnig.
Wie könnte denn eine bessere Lösung aussehen?
Ja, bei der Gewinnorientierung. Ich will noch einen Zwischenschritt mal erläutern. Wie passiert das eigentlich, dass diese Gewinnorientierung dazu führt, dass die Leistungen schlechter werden? Das ist nicht unmittelbar einsichtig. Dazu muss man wissen, die Deutsche Bahn hat 1994 das Schienennetz quasi dazu geschenkt bekommen. Also das, was quasi den größten Wert ausmacht, das hat sie gratis bekommen und das muss sie auch nicht in ihren Bilanzen sozusagen, muss sie keine Wertverluste etc. pp. Führen. Und deswegen zehrt sie davon. Das heißt also, man hat jetzt diese Gewinnorientierung dazu genutzt, den größten Wert, den man hat, dass die Infrastruktur, teilweise auch die Züge, auf Verschleiß zu fahren. Also man hat ein Gewinnprinzip eingeführt, das dazu führt, dass das, was uns allen gehört, was aber nicht in den Bahnbilanzen steht, kaputt geht. Und damit geht dann langfristig auch die Leistung kaputt. Und jetzt merkt man es sozusagen, jetzt merkt es auch die DB-Führung, dass es nicht geht, wenn man das, was man am dringendsten braucht, kaputt macht. Aber das dauert eine Weile, bis es kaputt ist. So ist das Funktionsprinzip. Und wir sagen, das ist völlig widersinnig. Keine Bahn auf der ganzen Welt im Übrigen funktioniert so, dass sie quasi ganz eigenwirtschaftlich die Infrastrukturkosten hereinholt. Das sind alles Daseinsvorsorgeeinrichtungen, die volkswirtschaftlich funktionieren. Wenn man eine gute Bahn hat und die Leute viel Bahn fahren, dann spart man in der Volkswirtschaft viel Geld, weil es gut funktioniert. Und man spart auch CO2-Ausstoß. Und wir sagen, so muss man die Bahn denken, als gemeinnützige Einrichtung. Und es ist so, dass das deutsche Recht das auch vorsieht. Das gibt's. Gemeinnützige Organisationen gibt's. Wir sind auch eine. Aber es gibt auch gemeinnützige Aktiengesellschaften oder gemeinnützige GmbHs. Und wir finden es ein Unding, dass die Bahn, die Deutsche Bahn AG, eben diese Verpflichtung nicht hat. Die muss dem Gemeinwohl gar nicht dienen, obwohl sie zu 100% uns gehört, also mittelbar sozusagen über den Bund, die uns als Eigentümer vertreten. Die Bahn kann gemeinnützig werden. Das ist ein Antrag beim Finanzamt, den man machen muss. Das ist nicht so eine große Sache. Man muss in seine Satzung gemeinnützige Zwecke reinschreiben und die Geschäftsführung muss dann die Umsetzung dieser gemeinnützigen Zwecke nachweisen. Das ist natürlich schon ein bisschen Aufwand, aber im Vergleich zu einer Bilanzpressekonferenz, sage ich jetzt mal, oder den Quartalszielen, ist das auch nicht mehr, eigentlich weniger. Eine gemeinnützige Bahn kann das alles leisten, was wir von ihr erwarten. Das heißt also, die kann sagen, wir wollen die Infrastruktur ausbauen, wir wollen die Infrastruktur sanieren, wir wollen beliebte Urlaubsziele wieder regelmäßig anfahren. Wir wollen die Zuggattung Interregio, die zwischen Fernverkehr und Nahverkehr eine wichtige Lücke schließen würde. Wir wollen Nachtzüge europaweit anbieten. Wir lassen unsere klimaschädlichen Großprojekte bleiben. Das ist ja alles gemeinwohlschädlich, was wir da machen. Also machen wir nicht mehr. Sanieren stattdessen den Bestand, elektrifizieren die Strecken. Wir sind ja erst bei 70%. Wir wollen in Richtung 95, sage ich jetzt mal, oder vielleicht sogar 100. Weil da ja quasi wir dann regenerative Energie nutzen können. Ansonsten fahren wir mit Diesel unter elektrischem Draht, wie bisher. Das ist, was eine gemeinnützige Bahn kann und machen sollte. Und ich denke, die Lehre von diesen 30 Jahren ist jetzt so deutlich, dass wir jetzt nicht nochmal weitere Experimente fortführen sollen und sagen, na, wir haben vielleicht die Gewinnorientierung noch nicht richtig eingestellt oder so. Das ist Quatsch, es funktioniert nicht. Und andere Länder zeigen auch, dass es funktioniert. Wir haben ja jetzt eine Zeitungsbeilage rausgebracht, die wir in drei Zeitungen bundesweit sozusagen beilegen, vier Seiten. Und da haben wir auch ein schönes Interview mit Peter Vollmer drin, der aus der Schweiz berichtet, wie man es hinbekommen hat, dass man eine Bahn hat, die sich am Gemeinwohl orientiert. Ich empfehle allen nur, das zu lesen, heute zum Beispiel in der Taz, morgen im Neuen Deutschland, nächsten Donnerstag im in der Zeitung Freitag. Und man kann es auch bei uns bestellen unter www.bahn-für-alle.de.
Magst du vielleicht abschließend nochmal zusammenfassen, welche konkreten Forderungen eure Organisation Bahn für alle eben entsprechend an die Politik stellt und wie sie die Bereitschaft der PolitikerInnen einschätzen, diesen Forderungen entsprechend auch nachzukommen?
Ja, also wir fordern zum einen, dass die Bahn nicht mehr gewinnorientiert agieren soll, sondern gemeinnützig werden muss. Das ist übrigens auch das Ergebnis von einer repräsentativen Umfrage, die wir in Auftrag gegeben haben. Demnach wollen 70% der Menschen in Deutschland die gemeinnützige Bahn. Und dazu haben wir auch einen Aufruf, wo man Unterschriften leisten kann, damit wir die Politik, die das bisher noch nicht so macht, ein bisschen, sage ich mal, unter Druck setzen. Und das andere Konkrete, was wir sagen, akut on top sozusagen, ist, dass wir sagen, den Digitalzwang für die Bahn ablehnen und sagen, das kann man als Option haben, freiwillig, wer das möchte, wunderbar, aber wer das nicht möchte, muss trotzdem günstig und barrierefrei Zugang haben zu allen Leistungen der Bahn, die ja der Daseinsvorsorge zuzurechnen ist. Und auch das kann man unterschreiben, übrigens auch analog bei uns, nicht nur digital. Man kann einfach bei uns anrufen und sagen, ich will ein paar Unterschriftenlisten, schickt mir die dahin und dann machen wir das.